Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. 22. Kapitel, der Gürzenich, 4. und letzter Abschnitt. Meine Aufmerksamkeit wurde nach der anderen Seite des Saales gelenkt, wo sich ein eigentümliches Getöse erhob, das mein musikalisches Gefühl aufs Empfindlichste verletzte und mich ebenso sehr an die Menagerie eines Van Aken als an jenes Grunzen und Brummen erinnerte, welches man nachts um die 12. Stunde wohl aus den Bierhäusern deutscher Hochschulen schallen hört. Ich sah mich erstaunt und unwillig um und bemerkte zu meinem nicht geringen Leidwesen einen ehrenwerten Vizepräsidenten, der sich mit Händen und Füßen und mit einem nicht zu verachtenden Bierbass nochmals Gehör zu verschaffen suchte, um sehr wahrscheinlich aufs Neue zu erklären, dass er ein einfacher Mann sei und nur ein einfaches Wort zu reden habe, recht aus dem Herzen von allgemeiner Brüderlichkeit durch sämtliche Gaue des deutschen Vaterlandes bis an die äußersten Grenzen. Der bekannte Redner winkte in derselben Weise mit den Händen, wie es die Droschkenkutscher beim schlechten Wetter tun, wenn sie die Vorübergehenden zum Besteigen des Wagens einladen. Aber ach, die hohe Versammlung wollte sich nicht zum zweiten Male verleiten lassen, vergebens trampelte, winkte und schrie Sancho mit wahrhaft deutscher Unhöflichkeit, blieb man auf seinen Sitzen oder eilte an dem guten Manne vorüber, so daß Sancho zuletzt auf die Ehre des Wortes verzichtete und seinem Herrn und Meister das Feld überließ. Herrn von Gagern machte indes keine Anstalt zu einem abermaligen Vortrag. Nein, er sammelte nur einige Deputierte um sich und stieg wie Zeus, umgeben von seinen Olympiern, von der für die Fürsten und die auserlesenen Abgeordneten reservierten Erhöhung hinab in die Reihen des patriotischen Volkes. Es war ein imposanter Anblick. Voran der edle Gagern in der ganzen gesunden Fülle seiner irdischen Erhabenheit. Hinter ihm eine nicht weniger bemerkenswerte Figur, einem Apollo ähnlich, der am Herunterkommen ist, dem die ambrosischen Locken anfangen auszufallen, der aber noch immer Anmut und Manneswürde verrät in Gang und Gebärde. Ich fragte den ersten besten Nachbar, ob er den bedeutenden Herrn kenne.
»Das ist der Herr Müller«,
antwortete er mit besonderem Nachdruck, »und ich muß mich schämen. Ich hätte beinahe gelacht. Kann es ein größeres Unglück für jemanden, der berühmt werden will, und von jedem ehrenwerten Deputierten kann man doch gewiss erwarten, dass er wenigstens in etwa den verwerflichen Durst nach Ruhm besitzt, kann es, sage ich, etwas Schlimmeres für einen solchen Ruhmdurstigen geben, als wenn er Müller heißt, wenn er gerade den Namen trägt, unter dem schon so viele ausgezeichnete Männer bekannt sind, dass man den einen oft nicht mehr von dem anderen zu unterscheiden weiß und den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen sieht. Müller, Müller, ein solcher Name ist entsetzlich. Von der Geburt an hat einem schon das Schicksal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gibt es nicht schon einen Johannes Müller, einen Wilhelm Müller, ja, sogar einen Wolfgang Müller? Was sollen wir noch mit einem neuen Müller anfangen, armer Herr Müller? Außer Herrn Müller gewahrte man indes auch noch einen dritten Versammelten, der es für seine Pflicht hielt, sich zu den übrigen Gästen herabzulassen. Es war dies der stille Dulder, es war dies der Mann, der 18 Jahre lang für die deutsche Freiheit gedarbet hat, und es war derselbe Mann, dem die Republik nur über den Leib, über die Leiche geht und der so sehr von der glorreichen Zukunft Deutschlands überzeugt ist, dass er schon jetzt die Kaperprämie für unsere zukünftigen Admiräle bestimmen will. Es war mit einem Worte niemand anders als der Hiob der Nationalversammlung, es war der herrliche Dulder Jacobus Venedey. Zeus, Müller und Hiob schritten von Tisch zu Tisch, und es verstand sich von selbst, dass alle Kehlen jubelten und alle Römer klirrten.
Heiterkeit thronte auf Kronions Stirn. Er hatte die Donnerkeile seiner Rede in die Taschen des schwarzen Fracks gesteckt und spielte nur leicht mit dem unschädlichen Wetterleuchten seines unerforschlichen Geistes. Müller suchte seinem Gotte durch eine freundlich würdige Gelassenheit den rechten Hintergrund zu geben. Er gewahr gewissermaßen die schöne Abendwolke, auf der die Blitze seines Meisters hin und her zuckten. Hiob, mit einem schmerzlich süßen Lächeln, säuselte hinter den beiden her wie ein milder Westwind. Gern wäre ich in den Dreien mit dem Auge gefolgt, um zuzuschauen, wie sie schwatzend, nickend und händeschüttelnd von Tisch zu Tisch zogen. Aber sie verschwanden bald im Gewühle, und ich verfügte mich daher zurück an meinen Platz. Es freute mich nicht wenig, dort meine alten Tafelgenossen, den Österreicher und den Preußen, wiederzufinden. Der Letztere war soeben nach unsäglichen Anstrengungen mit seiner Torte eingetroffen, und der Schwarz-Weiß und der Schwarz-Rot-Goldene schickten sich auch sofort an, ihre Beute in vollkommener deutscher Einigkeit zu teilen. Polen wurde nicht gewissenhafter geteilt als diese Torte. Man bot mir natürlich sofort an, dass ich die Rolle Russlands bei der Teilung übernehmen und der Dritte in dem schönen Bunde sein solle. Ich verweigerte dies aber mehr aus innerlichen als aus politischen Gründen, indem ich mich versicherte, dass mir die Geschichte zu schwer im Magen liegen würde. Dahinten, setzte ich hinzu, befindet sich aber ein Mann, der mich gerne remplacieren wird. Er ist ein Westfale und deshalb nicht viel besser als ein Kosake. Der Mann liebt die Torten über alles. Sollen wir ihn nicht einladen? Allerdings, rief der Preuße, und ich halte es sogar für sehr nötig, ihn hinzuzuziehen, bemerkte der Österreicher. Da hob ich mich, um meinem hungrigen Cerberus beizuschleifen. Aber ach, ich hatte kaum zwei Schritte getan. Da nahte unser Freund schon ungerufen. Sein Kopf glühte von Wein, Zorn und Gesundheit. Er bemerkte mich gar nicht, denn steif war sein Auge auf die Torte gerichtet. Mit einem schmunzelnden Lächeln schmiegte sich der westfälische Russe zwischen Österreicher und Preuße. Ich winkte sofort, dass dies der rechte Mann sei, und keine Minute verstrich, da waren sie auch schon am Fressen nach Herzenslust, alle drei, und die hübschen Verzierungen des armen Kuchens brachen knisternd zusammen. Als ich aber die drei so glücklich essen sah und als mir bei der Torte, Gott weiß wie, plötzlich das arme Polen in den Sinn kam, da fing es an, mir in den Adern zu sieden und zu kochen. Hat denn der allmächtige Bäcker, der große Schöpfer, diese hübsche Torte, dieses schöne Polen nur deshalb geschaffen, damit ihr mit Gabeln und Messern, mit Kartätschen und Schrapnells darüber herfallen sollt, um alles ineinander zu schlagen und um es für ewig zu vertilgen? Mein Herz pochte rascher, und als der vielfräßig absolutistische, der westfälische Russe und als der konstitutionelle Preuße und der etwas demokratischere Österreicher sich nun erhoben, um wieder auf irgendeine Lumperei anzustoßen, da griff ich nach meinem Glase und »Es lebe die Republik«, rief ich, und dass es hinauf bis unter die Decke des Gürzenich klang. Ich hatte nicht mehr die Zeit, um nach dem Eindruck zu sehen, den mein unerhörter Frevel auf die Teiler der Torte hervorbringen musste, denn in demselben Augenblick, wo ich mit der Rechten den Römer hob und wo das verhängnisvolle Wort meinen Lippen entfloh, fühlte ich meine nach hinten fahrende Linke von eiserner Faust gefasst, und entsetzt wandte ich mich um. Zeus Kronion, der große Gagan, stand vor mir. Auf seiner Wanderung durch den Saal war er mit seinem Gefolge auch zu unserem Tisch gekommen. Jawohl, Zeus hatte mich gefasst mit eigener Faust. Kalt lief's mir über den Rücken. Jetzt geht's dir schlecht. Wie Jupiter, der Erste, den Prometheus an den Kaukasus schmieden ließ, damit ihm ein Geier die Leber aushacke, so wird jetzt Jupiter der Zweite, der edle Gagan, dich an den Domkranen hängen, damit du die dummen Konstitutionellen ihre schlechten Witze über dich reißen.« Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf flog. »Ja, baumeln wirst du da oben, schon in aller Herrgottsfrühe, und alle deine Feinde werden kommen und lachen über dich.«
»Da wird der Herr Inkermann kommen und rufen, seht, dort hängt der Kerl, der über meine Verse gespottet hat. Und da wird Herr von Soiron herbeieilen und schreien, seht, das ist der Schurke, welcher sagte, ich sehe aus wie ein Kutscher. Und der Herr Venedig wird gelaufen kommen und jauchzen, seht, das ist die Lästerzunge, die mich einen Dulder und einen Hiob nannte. Und der Herr Müller wird herauszuspringen und lamentieren, seht, das ist der Mensch, der nicht einmal meinen ehrlichen Namen zufrieden lassen konnte. Und so werden sie alle miteinander erscheinen und sticheln und spötten und werden mir sogar noch die Weiber unter die Augen setzen, damit ich sie immer sehe, ohne je sie küssen zu können. Das Gott erbarm. Doch erst dann wird es mir gelb und grün werden vor den Augen. Ja, erst dann wird mir der Angstschweiß ausbrechen aus allen Poren und erst dann werde ich wünschen, dass ich in dem Mittelpunkt der Erde säße, sicher und verborgen wie ein antediluvianischer Hamster. Wenn nun endlich der schlimmste meiner Ankläger erscheint, wenn sporenklirrend, Schnurrbart kräuselnd, ein junger, elegant gekleideter Herr auf mich losschreitet, ja, wenn derselbe Fremdling naht, der am Morgen des Domfestes die verhängnisvolle Zeitung kaufte, um sie so rasch auseinanderzufalten, um sie so erschrocken mit dem Blick zu durchfliegen, denn zornig werden seine Augen funkeln und mahnend wird er seine weiße aristokratische Hand erheben und wehe wird er ausrufen, wehe über diesen profanen Skribenten, der alle preußischen Junker, ja, der den ganzen deutschen Adel verhöhnt hat, indem er, ach, so treu mein Leben schilderte, ja, indem er das Leben und die Taten beschrieb, des berühmten Ritters Schnapphansky. So blitzte es mir durch den Schädel, und noch immer hielt mich Gagans Hand gefasst. Und wie ich jeden Augenblick erwartete, dass er Tod und Verdammnis auf mich herabdonnern würde, in der furchtbaren Spannung, weder sitzend noch stehend, abermals zu ihm emporschaute, da wäre ich fast von dem zweiten Schrecken mehr gepackt worden als von dem ersten, denn sieh, das Antlitz des großen Mannes, welche mir noch voll schrecklicher Wolken erschien, es schaute mit dem Ausdruck der freudigsten Zufriedenheit auf mich herab, nicht zum Hängen, nein, zum Gruße hielt mich der Donnerer gefasst, und es war kein Zweifel mehr. Er hatte meinen republikanischen Ruf für einen höchst konstitutionellen gehalten, und, ja, beim Teufel, ehe ich mich's versah, wurde ich mit hineingerissen in das fatale Gewoge, so daß ich bald den Westfalen, den Österreicher und den Preußen samt ihren Tortenresten aus dem Auge verlor und, endlich von Gagans Hand befreit, mit hinweggeschwemmt wurde von der schwarz-rot-goldenen Sündflut über Tische und Bänke, bis daß ich endlich an der anderen Seite des Saales auf die Schwelle der Tür geriet und von der Schwelle auf die Treppe und von der Treppe auf die Straße, Alaaf Köln, und vorüber war das Fest des Gürzenich. Ja, vorüber war die große kölnische Domfarce, bei der all die hohen Herren mit den schönsten Phrasen im Munde, aber den Groll im Herzen unter dem Jubel des törichten Volkes all die feinen Pläne ersannen, welche bald in den standrechtlichen Erschießungen Wiens, in der Oktroyierung der preußischen und österreichischen Verfassung und in dem Lächerlichwerden der Frankfurter Versammlung so treffliche Früchte tragen sollten. Ja, vorüber war dies Fest des widerlichsten Kokettierens mit dem dummen, souveränen Michel, und wir würden vielleicht noch darüber lachen, wenn uns durch den schimmernden Haufen dieser volksfreundlichen Fürsten, dieser feilen Knechte und dieser düpierten Volksrepräsentanten nicht die kugelzerrissenen Leichen der Proletarier von Paris, von Wien und Berlin angrinsten
und durch dieses Gewirr der heuchlerischsten Versicherungen, der schamlosesten Lügen, nicht die Sterbeseufzer der zertretenen Polen, der Hilferuf der gefolterten Ungarn und der Racheschrei der verwüsteten Lombardei zu uns herübertönten, wenn nicht das blutige Haupt eines Robert Blum vor unsere Füße rollte. Doch genug! Der Humor ist versiegt. Das Buch ist zu Ende. Nachspiel. Aber was wurde aus Schnapphansky? Lebt er oder ist er tot?
Schnapphansky lebt und nimmer wird er sterben. Mein Schnapphansky ist unsterblich.